Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Die Präsenz des Unsichtbaren, so heißt eine Tagung am Museum Folkwang in Essen, die sich damit auseinandersetzt, wie Fotografien aus der Kolonialzeit anders präsentiert werden können. Welche Ideen es dazu gibt, darüber sprechen wir gleich. Außerdem berichten wir, wie eine umstrittene Lesung von Alice Schwarzer beim Leipziger Bücherherbst verlaufen ist. Wir stellen Ihnen zwei sehenswerte Filme vor, die in dieser Woche in die Kinos kommen, und laden Sie ein, den bedeutenden südkoreanischen Künstler Leo Fahnen kennenzulernen, der jetzt seine erste große Retrospektive in Deutschland hat im Hamburger Bahnhof Berlin. Bilder und Fotografien zeigen mehr, als man auf den ersten Blick sieht. Sie haben eine Art Subtext, also eine Geschichte, die sich nicht gleich erschließt, bei der man genauer hinsehen muss, um sie überhaupt zu erkennen. Gerade im Zusammenhang mit ethnografischer Fotografie, also Bildern, die vor 50 oder 100 Jahren in Ländern wie Nairobi oder Ghana aufgenommen worden sind, kann dieser unsichtbare Hintergrund zu einer völligen Neubewertung führen. Und darum geht's bei einer Tagung im Museum Folkwang in Essen. Unter dem Titel Die Präsenz des Unsichtbaren zur Neubewertung ethnografischer Fotografie in Kunstmuseen kommen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zusammen, auch aus Wien und Paris. Und ich bin jetzt mit Mathilde Heidmann-Taillefer verbunden. Sie ist Forschungskuratorin am Folkwang-Museum und hat diese Veranstaltung initiiert. Hallo, schönen guten Abend, Frau Heidmann-Taillefer.
Guten Abend.
Damit wir erstmal überhaupt eine Vorstellung haben, worüber wir da jetzt reden miteinander, was sind das für Fotografien, um die es bei Ihrer Tagung geht? Können Sie uns da mal was beschreiben?
Da geht es um Fotografien, die in den früheren Kolonien oder zur Kolonialzeit oder sogar noch kurz nach dem Ende der Kolonialzeit entstanden sind und die Menschen abbilden, die mehr zur Schau gestellt werden als Porträts sind. Zum Beispiel Praktiken werden gezeigt oder, wie man so oft auch sagt, den edlen Wilden, also eigentlich auch so Prototypen zeigen.
Und das sind ja wahrscheinlich Bilder, die auch so die Vorstellungen geprägt haben, wie das andere oder das Fremde aussieht. Also genau die Bilder, Stereotype oder Klischees, die wir heute hinterfragen.
Ganz genau, ganz genau. Damals war das gang und gäbe und wurde auch als selbstverständlich angesehen, Menschen aus den Kolonien so abzubilden. Einerseits, um die eigene Stellung hier in Europa zu festigen, aber auch, weil wir uns daran gewöhnt haben und solche Vorstellungen gerne hatten und sowas sehen wollten.
Und was ist im Kontext von Kunstmuseen besonders problematisch? Geht es da vor allem darum, dass diese Menschen auf diesen Bildern nicht auf Augenhöhe gezeigt werden oder dass diese Bilder überhaupt noch ausgestellt werden?
Das ist eine Diskussion, die in ethnografischen Museen schon seit einigen Jahren geführt wird, aber nicht in Kunstmuseen. Kunstmuseen haben einen anderen Zugang zu Kunst, mehr einen ästhetischen Zugang. Und in diesem Kontext Fotografien auszustellen, auf den Menschen gezeigt werden, die das nicht unbedingt gewollt haben. Es muss ja nicht unbedingt herabwürdigend sein, aber dennoch Fotografien, die in einem Kontext entstanden sind, wo man von Freiwilligkeit nicht reden kann, ist heute problematisch. Solche Fotografien ohne Kontext auszustellen, wie es sehr oft nach wie vor in Kunstmuseen passiert, ist heute zunehmend ein Problem. Und das haben wir hier in unserer ganz praktischen Arbeit gemerkt. Und so entstand die Idee zu dieser Tagung.
Was meinen Sie, Sie haben das gemerkt, weil dann Besucherinnen auf Sie zukommen? Oder was haben Sie da so für Reaktionen oder wie sind diese Diskussionen entstanden?
Zweierlei. Einerseits in der Tat BesucherInnen, die in Besucherbüchern ihre Empörung geschrieben haben, dass wir zum Beispiel Fotografien von Germaine Krull kontextlos gezeigt haben. Germaine Krull war eine deutsch-französische Fotografin Anfang des 20. Jahrhunderts, die in den 40er Jahren, also während des Zweiten Weltkrieges, nach Afrika gereist ist. Und wir hatten eine Serie gezeigt von halb barbusigen Frauen. Und das ohne Kontext, aber andererseits auch innerhalb des Teams. Wir haben einen neuen Raum vor circa 2 Jahren eingeführt, um die sehr reichen, nicht westlichen Sammlungen, die wir hier im Museum Folkwang haben, was viele nicht wissen, neu zu präsentieren, aus den Depots zu holen. Und in diesem Kontext haben wir auch einiges gezeigt und auch innerhalb des Teams sind dann Diskussionen entstanden, auch über die 2 Jahre. Das kam vielleicht nicht sofort, aber es entstand und durchaus hitzige Diskussionen sind entstanden.
Aber solche Bilder jetzt gar nicht mehr zu zeigen, kann ja auch irgendwie nicht so der letzte Schluss sein. Sie haben ja schon gesagt, es ist wichtig, den historischen Kontext zu erklären. Was gibt es denn da noch für Möglichkeiten?
Genau darum geht es uns. Es geht nicht nur darum, den Kontext zu erklären, sondern auch, wie man das vermitteln kann. Und das wissen wir in Kunstmuseen nicht, weil wir das nicht gewohnt sind, auszustellen, indem wir triggern. Darum wird es auf der Tagung gehen. Wir haben noch keine handfesten Ergebnisse, aber wir haben Expertinnen aus zum Teil ethnografischen Museen eingeladen, die damit schon viel länger arbeiten und uns ihre neuen Ausstellungspraxen vorstellen werden.
Und gibt es da was, worauf Sie besonders gespannt sind an dem morgigen Tag dann?
Ja, ich bin gespannt, wie die Diskussionen sich entwickeln werden, weil es ist durchaus ein sehr aktuelles Thema, das viele emotionale Reaktionen hervorrufen kann. Wir dürfen nicht aus dem Blick verlieren, dass wir den Fokus auf Kunstmuseen haben, also wie wir hier in Kunstmuseen mit solchen fotografischen Sammlungen, die zum Teil so ein bisschen durch Zufall bei uns gelandet sind, wie wir damit umgehen. Aber dann auch ganz konkret am Freitag im Rahmen eines Workshops, wie man Ausstellungen neu konzipieren kann, vielleicht mit Farben zu arbeiten, mit blickdichten Elementen. Es gibt so einige Spuren, denen man folgen kann.
Mathilde Heidmann-Taillefer, Forschungskuratorin am Folkwang-Museum Essen. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Und die Tagung, die Präsenz des Unsichtbaren zur Neubewertung ethnografischer Fotografie in Kunstmuseen beginnt morgen um 10 Uhr im Museum Folkwang in Essen und sie wird auch live gestreamt und aufgezeichnet. Der Bergbau im Kongo, das ist eine Geschichte der Ausbeutung des Landes und der Menschen. Der kongolesische Künstler Sami Balochi setzt sich mit künstlerischen Mitteln damit auseinander, und zwar indem er den kolonialen Strukturen, die bis heute in seiner Heimat weiterleben, ein kollektives Arbeiten mit befreundeten Künstlerinnen und Künstlern entgegensetzt. Gemeinsam haben sie eine unabhängige Plattform gegründet, weil es nur in der Hauptstadt der Demokratischen Republik Kongo eine Kunstakademie gibt. Jetzt ist die Arbeit des Kollektivs um Sami Balochi zum ersten Mal in Deutschland zu sehen in der Kunsthalle Mainz, und Rudolf Schmitz war schon dort.
Eine Fabrik in Katanga. Arbeiter stehen an glühenden Öfen, in denen Kupferbarren geschmolzen werden, um schließlich zu dünnen Kupfersträngen und Drähten verarbeitet zu werden. Immer wieder ertönt in diesem beeindruckenden Video von Sami Balochi ein Chorgesang. Das sind die Stimmen junger Kongolesen, denen belgische Missionare in der Kolonialzeit christliche Gesänge beibrachten. Auf einem großformatigen Foto sieht man die Jungen in weißen Gewändern, auf der Brust große Kupferkreuze. In vorkolonialen Zeiten diente Kupfer als Zahlungsmittel, als Währung. Ganz in der Nähe dieses Videos Fotografien von Gebäuden ohne Dächer, gesehen aus großer Höhe, Runenschrift des Kolonialismus. Kunsthallenleiterin Jasmin Afschar.
Das ist die Arbeit von Georges Senghar. Er dokumentiert so eine Geisterstadt, die ursprünglich von einer belgischen Firma geschaffen wurde für die Arbeiter in den Minen, die aber mit der Zeit verlassen wurde. Und er dokumentiert diese Serie aus der Vogelperspektive, wo die Dächer abgehoben sind und wir aber so diese Spuren sehen, wie die Natur sich in die Ruinen einfrisst.
Eine andere Fotoserie bezaubert zunächst durch ihre Farben und Formen, durch ausgefranste Ränder von Seen, an denen winzige Figuren zu erkennen sind, die dort offenbar irgendwelche Materialien bergen. Es handelt sich, so erfährt man dann, um künstliche, komplett verschmutzte Gewässer rund um die Stadt Manono, wo bis heute Lithium gefunden und abgebaut wird. Auf derselben Stufe von optisch reizvoller Abstraktion und beklemmendem Tatbestand balanciert die Arbeit von Isaac Sahani Dato. Er hat koloniale Landkarten aus dem National Museum Lubumbashi, die durch einen Brand teilweise zerstört sind, in Holzplatten einlasern lassen. Zusammen mit Luftaufnahmen entsprechender Gebiete, die auf dem Boden des Ausstellungsraums ausgebreitet sind, entsteht die Gewissheit von Ausbeutungsinteressen, willkürlicher Grenzziehung und Namensgebung. Kuratorin Lotte Arndt.
Er interessiert sich dafür, wie diese Namen die Geschichte eines Orts gleichzeitig überschreiben, auslöschen, neuschreiben und neu erfinden. Er antwortet darauf in einer Kooperation mit zwei Schriftstellern aus Lubumbashi, die mit ihm zusammen beginnen zu spekulieren und ihm eine Fiktion entgegenzustellen.
Die Ausstellung in der Mainzer Kunsthalle ist eine kontinuierliche Entdeckungsreise. Große, von der Decke hängende, bedruckte Stoffbahnen der Textildesignerin Nila Banguna zeigen, wie Traditionen lebendig gemacht und auf Reisen geschickt werden können. Frauen aus dem Dorf Magwasha in der Nähe von Lubumbashi bemalen traditionell die Außenwände ihrer Häuser mit Pigmenten, die dann vom Regen abgewaschen werden. Jetzt hat Nila Banguna sie in Kooperation mit den Dorffrauen auf Baumwollstoff gedruckt, damit sie unter anderem zu Kleidungsstücken werden können. Ein weiteres Video von Sami Baloji, in dem ein sogenanntes Kasala performt wird, ein traditionelles Gedicht, in dem die Ahnen geehrt werden. Ort der Performance ist das Züricher Riedberg-Museum. Sami Baloji hat mit anderen eine zeitgenössische Form des Gedichts entworfen, in dem es unter anderem um die westlichen ethnologischen Sammlungen geht, aber auch um die Ausbeutung der Minenarbeiter und die Reaktivierung von traditionellem verloren gegangenem Wissen. Es geht in dieser Ausstellung nicht, wie man vielleicht meinen könnte, um das Anprangern kolonialistischer Schandtaten, sondern eher um das Feiern eines selbstbewussten kollektiven Aktivismus. Vor allem deshalb hat Sami Baloji mit anderen eine demokratisch organisierte Künstlergemeinschaft in seiner Geburtsstadt Lubumbashi gegründet.
Es gibt nicht viele demokratische Orte, wo man darüber reden kann, wie eine Gesellschaft funktionieren sollte. Deshalb ist unser Kollektiv so wichtig. Da gibt es einen Raum, wo man sich sicher fühlen kann, wo eine Plattform entsteht für die Zusammenarbeit, ein Raum für Emanzipation, Reflexion und kritisches Denken.
Selbstbestimmte Narrative in die Welt setzen, vergessene Traditionen reaktivieren, die anhaltende Profitmaximierung mit menschlichen Werten konfrontieren, für all das faszinierende Bilder finden, das ist das Ziel von Sami Baloji und seinen MitstreiterInnen. Ein ermutigendes und faszinierendes Projekt.
Rudolf Schmitz über die Ausstellung Unextractable Sami Baloji in Bytes zu sehen in der Kunsthalle Mainz bis zum 11. Februar des kommenden Jahres.
Love me. Josef Vissarionovich Stalin. Benjamin.
Das ist kein Reptilienform.
100 Jahre Radio.
Aus dem Demonstrationszug der Bauarbeiter war ein Demonstrationszug der Ostberliner gekommen.
24. Januar 1950. RIAS Berlin strahlt die 6. Folge von Berlin spricht zur Zone aus. Am Ende der Sendung wird gewarnt.
Zum Schluss die Warnmeldungen des Ostbüros der Sozialdemokratischen Partei.
Achtung, Berlin, Niederschönhausen, Albert Wohnhaft, Straße am Rollberg 6, berufsmäßiger NKWD-Spitzel und Verbindungsmann zur SED. Achtung, Langenow, Kreis Ostprignitz, Robert etwa 46 Jahre alt, wird für seine Spitzeldienste bezahlt. Achtung, Wittstock, ein gewisser Neisser, etwa 54 Jahre alt, fährt ein 350er DKW-Motorrad, ebenfalls bezahlter Spitzel. Achtung, Perleberg, Kriminalkommissar, früher bei der Kriminalpolizei in Brandenburg. Gefährlicher Denunziant, führt alle Weisungen der NKWD rücksichtslos aus. Weitere Warnungen folgen.
100 Jahre. 100 Jahre.
Wer Filme macht, träumt wahrscheinlich davon, zu den großen Festivals in Cannes und Venedig eingeladen zu werden. Und wenn die dann ihr Programm veröffentlichen, dann gibt's hier aber bei uns oft lange Gesichter, weil es wieder mal kein deutscher Film in den Wettbewerb geschafft hat. Aber diesmal stimmte das nicht. Tim Kröger durfte am venezianischen Lido zeigen, was er kann. Sein zweiter Film, Die Theorie von allem, hat dort im Wettbewerb seine Weltpremiere gefeiert. Ab morgen können wir den Film auch im Kino sehen. gesehen und Anke Lewicke, unsere Filmkritikerin, hat das natürlich längst hinter sich. Das ist ja ein Film, der spielt 1962 in einem Grand Hotel in den Schweizer Alpen. Was spielt sich denn da ab? Was ist da los in diesen hohen Bergen?
Ja, ein Physikerkongress soll dort abgehalten werden und Johannes reist mit seinem Doktorvater Julius Straten dorthin. Im Zug treffen sie auf einen früheren Kollegen von Julius Straten und das ist schon ja eine sehr spannungsgeladene Begegnung.
Seid ihr etwa auch unterwegs in die Schweizer Berge?
Ja, ich bin aber gar nicht eingeladen. Ich bin nur mit, sozusagen.
Herr Leinert arbeitet an seiner Dissertation. Seit fast 2 Jahren mehr oder minder erfolglos.
Ein Schüler ist immer nur so gut wie sein Lehrer. Wenn Sie ein paar neue Augen brauchen, Herr Leinert.
Was er mit Sicherheit nicht braucht, ist noch mehr spekulativer Quatsch.
Ah ja.
Also Johannes forscht über Multiversen, also Paralleluniversen. Und die Idee, dass noch andere Welten als unser Universum existieren und wir auch vielfach existieren, der geht da hinterher. Und wie wir hören, hält sein Doktorvater, gespielt von Hans Zischler, da überhaupt nichts von. Und dort oben in den Bergen angekommen, da warten alle auf einen Hauptredner. Das ist ein iranischer Wissenschaftler, der soll eine bahnbrechende Rede halten über Quantenmechanik. Aber der erscheint einfach nicht. Dafür wird aber der frühere Kollege von Julius Straten tot aufgefunden und das könnte Mord gewesen sein. Dann gibt es noch eine Pianistin, die über Jan Sachen weiß, die sie eigentlich gar nicht wissen kann. Und immer wieder sehen wir eben das fragende Gesicht von Jan in Großaufnahme und der scheint sich auf einmal die Frage zu stellen, bin ich hier vielleicht in einem Paralleluniversum? Was passiert da noch unten in den Bergen? Also genau diese Theorie, die er hat, wird hier in der Praxis in den Bildern umgesetzt.
Das klingt ja nach einer ziemlich abgefahrenen Geschichte. Rettet er sich da quasi, der Regisseur, in ein Genre, um das überhaupt noch in irgendeine Form zu bringen? Oder wie erzählt er das?
Ja, man könnte sagen, das ist ein meisterlicher Rundumschlag durch ziemlich viele Genres. Also der Film ist schwarz-weiß fotografiert und hat deshalb was vom Film noir. Also das ist so ein sehr kontrastreiches Schwarz-Weiß. Und wir haben ja mit der Pianistin auch die Femme Fatale. Und das Schwarz-Weiß erinnert natürlich auch an das expressionistische Kino der Weimarer Republik. Also wenn es ins Berginnere geht, so das dämonische Spiel mit Licht und Schatten. Gleichzeitig haben die Bilder aber auch etwas David Lynch-haftes. Also da lauert immer noch was anderes. Vielleicht ist es auch die deutsche Geschichte. Aber in erster Linie könnte man mal sagen, es ist auch eine Hommage an Alfred Hitchcock. Also wir haben hier diesen Jan, der eigentlich ahnungslos ist und auf einmal in ganz mysteriöse Sachen verwickelt wird. Und mit ihm stapfen wir dann eben durch den Schnee und fragen uns, was hier eigentlich passiert. Es tauchen noch mysteriöse Kinder auf, die spielen seltsame Spielchen. Und man könnte sagen, dass die verschiedenen Tonlagen des Genres eben zusammengehalten werden von dieser Theorie der Multiversen. Also der Film spielt es wirklich durch. Was wäre, wenn wir in eine andere Richtung eingeschlagen hätten. Und das macht er sehr schön. Also es ist ein sehr komplexer, philosophisch kluger Film, der so mit den Mitteln des Kinos philosophische Ideen und Theorien einfach sehr schön veranschaulicht und mit einer selbstkomponierten Musik, die so sehr klassisch ist und so diese Gefühle der Verunsicherung einfach, die so herrschen, nochmal sehr gut verstärkt.
Klingt nach einer Empfehlung, die Theorie von allem, also von Tim Kröger. Wir haben aber noch einen zweiten Film heute und der ist von den belgischen Brüdern Jean-Pierre und Luc Dardenne. Die schauen ja mit ihrer Kamera immer wieder auch auf Menschen, die ums Überleben kämpfen müssen. Und in ihrem neuen Film Tori und Lokita, da sind das zwei junge jugendliche Einwanderer aus Afrika, die in einer Kleinstadt in Belgien landen. Wie geht's denn dann für die beiden da weiter?
Also der Film beginnt mit einer Großaufnahme. Wir sehen eben Lokita, dieses junge schwarze Mädchen, vor einem monochromen Hintergrund. Und das Ganze ist so eine Art Verhör. Und sie kriegt so merkwürdige Fragen gestellt wie, wer war denn dein Direktor in der Schule in Benin? Und sie gerät immer mehr in Panik. Und das ist alles statisch aufgenommen in einer Einstellung. Aber man spürt, dass die Kamera eben nicht auf dem Stativ steht, sondern mit der Hand gehalten wird. Und ihre Angst geht sozusagen direkt in die Bilder über. darüber. Und eigentlich ist es so, dass Lukita aus Kamerun kommt, aber auf der Flucht hat sie den 8-jährigen Tori kennengelernt. Seitdem sind die beiden ein Team, geben sich immer als Bruder und Schwester auf. Und das droht eben in Belgien nicht mehr so recht zu klappen. Und wir sehen die beiden so aus nächster Nähe, wie sie einfach versuchen, Fuß in der Fremde zu fassen.
Dieser Film ist ja ausgezeichnet worden bei den 75. Filmfestspielen in Cannes mit dem Jubiläumspreis. Und die Brüder Dardenne haben ja auch schon zweimal die Goldene Palme gewonnen. Was ist denn so auszeichnungswürdig an deren Kino?
Ja, sie sind so Meister der Unmittelbarkeit. Also man kann sich einfach der Handlung nicht entziehen. Also man wird beteiligt. Und wie Tori und Lukita wissen wir überhaupt nicht, wie diese Handlung weitergeht. Also man sieht, wie sie so in kriminelle Machenschaften reinrutschen, um ihre Fluchthelfer zu bezahlen. Also sie verkaufen Drogen, sie wird auch sexuell ausgebeutet, dann wird sie eben verschleppt auf eine Cannabis-Plantage, wo sie sich um die Pflanzen kümmern soll. Man hofft, dass Tori sie dort finden kann. Also das ist so eine Spannung, die wirklich aus einer Realität kommt. Und weil der Film so realistisch erzählt ist, ist er auch so emotional. Also wir sind die ganze Zeit bei den beiden und das fängt schon in einer der ersten Szenen an. Da singen sie dann in einer Pizzeria für 5 Euro und sie singen eben ein italienisches Lied, was ihnen einem Fluchthelfer beigebracht hat. Und ich hätte nie gedacht, dass mich Angelo Sbranduadis Film Alla Fiera dell'Est nochmal so berühren kann.
Anke Lewecke hat uns 2 Filme vorgestellt, die in dieser Woche ins Kino kommen. Tori und Lukita von den belgischen Brüdern Jean-Pierre und Luc Dardenne und Tim Krügers Die Theorie von allem.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Im Iran dürfen mehrere Schauspielerinnen nicht in neuen Filmen mitwirken. Sie wurden von der Regierung mit einem Arbeitsverbot belegt. Hintergrund sind laut Medienberichten Verstöße gegen die islamischen Kleidungsregeln. Betroffen sind unter anderem die bekannten Schauspielerinnen Taraneh Alidusti und Katayoon Riahi. Die iranische Regierung verteidigte das Arbeitsverbot. Das Tragen eines Kopftuchs sei eine gesetzliche Pflicht, sagte Kulturminister Esmaili. Seit rund einem Jahr protestieren vor allem Frauen im Iran gegen die Regierung. Gegen mehrere Schauspielerinnen ermittelte die Justiz, weil sie sich mit der Bewegung solidarisiert hatten. Alidusti und Riahi etwa wurden zwischenzeitlich inhaftiert. Der US-Schauspieler Richard Roundtree ist tot. Er starb im Alter von 81 Jahren in Los Angeles. Roundtree war ab 1971 als Privatdetektiv John Shaft bekannt geworden. Mit der Rolle wurde er zu einem der führenden Darsteller des Blaxploitation-Films, der sich an ein überwiegend schwarzes Publikum richtete. Sein Wirken und seine Karriere hätten einen Wendepunkt für afroamerikanische Hauptdarsteller bedeutet, erklärte sein Manager. 2 Filmschaffende aus Deutschland sind bei der 50. Auflage der sogenannten Studenten-Oscars ausgezeichnet worden. Tamara Denitsch gewann mit ihrem Kurzfilm Istina Bronze in der Kategorie Erzählung. Ihr Abschlussfilm an der Hamburg Media School handelt von einer Fotojournalistin, die in Belgrad von Rechtsextremen bedroht wird. Sascha Blank gewann den Studenten-Oscar für die Filmmusik von Wings of Dust, eine Doku über einen indigenen Journalisten in Peru. Alle Studentenpreisträger können bei der Oscar-Verleihung im März ihren Film in den Kurzfilmsparten einreichen. Die Parks und Schlösser des Dessau-Wörlitzer Gartenreichs sollen umfassend saniert werden. Der Bund und das Land Sachsen-Anhalt wollen für die auf 10 Jahre angelegten Arbeiten bis zu 150 Millionen Euro zur Verfügung stellen. Kulturstaatsministerin Roth und Sachsen-Anhalts Kulturminister Robra unterzeichneten in Berlin eine entsprechende Vereinbarung. Bund und Land wollen die Sanierung der historischen Schlossanlagen und Parks je zur Hälfte bezahlen. Diese gehören seit dem Jahr 2000 zum UNESCO-Weltkulturerbe. Für die geplante Sanierung von Goethes Wohnhaus fordert die Klassikstiftung Weimar eine verbindliche Finanzierungszusage des Bundes noch in diesem Jahr. Diese sei nötig, um den Baubeginn Anfang 2026 zu sichern, teilte die Stiftung heute mit. Goethes zum UNESCO-Welterbe gehörendes Wohnhaus in Weimar soll für rund 45 Millionen Euro denkmalgerecht saniert werden. Die Ausstellung wird neu konzipiert. 35 Millionen Euro sollen laut Stiftung aus öffentlichen Mitteln kommen, je zur Hälfte von Bund und Land. Thüringen habe bereits signalisiert, die Mittel zur Verfügung zu stellen, so Lorenz. Daher gehe nun der Appell an Kulturstaatsministerin Roth und an den Bundestag.
In Japan hat Li Ufan längst ein eigenes Museum. Hier in Deutschland dagegen sind die Arbeiten des südkoreanischen Malers und Bildhauers jetzt zum ersten Mal in einer umfangreichen Retrospektive zu sehen. Als der heute 87-Jährige zur Welt kam, da stand Korea noch unter japanischer Herrschaft. Li Ufan hat in Seoul und in Japan studiert, ostasiatische und westeuropäische Philosophie, und er war in den 60er Jahren Mitglied der Künstlergruppe Monoha, was übersetzt so ungefähr Schule der Dinge bedeutet. Seitdem hat er sich immer wieder gegen den Einfluss der westlichen Moderne auf die ostasiatischen Kulturen gewandt, aber gleichzeitig auch die westliche Kunst und das westliche Denken sehr genau studiert. Jetzt können auch wir ihn besser kennenlernen, denn 50 Werke von Li Ufan sind im Hamburger Bahnhof Berlin zu sehen und unser Kunstkritiker Carsten Probst war schon dort. Was würden Sie sagen, was zeichnet das Werk von Li Ufan aus?
Ja, Frau Gerg, das kann ich eigentlich zunächst nur aus der westlichen Perspektive beantworten. Aber was natürlich immer auffällt, ist, dass Li Ufan westliche und östliche Kunstsprachen miteinander vermischt, vereint, zusammenbringt. Schon da gibt es vielleicht so gewisse Irritationen, was es dann genau ist. Denn er tut es auf eine Weise, dass die Gegensätzlichkeit dieser Kunstsprachen auch schon deutlich wird, also konfrontativ. Also Sie sehen hier Installationen zum Beispiel mit rechteckigen Metallplatten, die Sie ganz stark an die amerikanische Minimal Art der 60er Jahre erinnern. Zugleich aber kombiniert er das mit großen Steinen, die Sie so nach dem westlichen Klischee eher mit so Zen-Gärten verbinden würden, womit Sie bei Li Ufan aber sicherlich heftiges Kopfschütteln bewirken würden, wenn Sie ihm das sagen. Sie sehen aber in der Ausstellung auch großformatige Leinwände, die mit ganz reduzierten einzelnen Pinselschwüngen betupft sind, muss man fast sagen, sodass man auch hier erstmal so an das Klischee Zen-Malerei denkt, aber dann sieht man, dass diese Pinselschwünge eben ganz reduziert, ganz minimalistisch, seriell sind, also sehr verwirrend, weil er irgendwie in kein vorgefertigtes Raster passt. Und Sam Badawi, der die Ausstellung kuratiert hat und mit dem ich schon mal vorab eben hindurchgehen konnte, der sagt, ja, genau deswegen, weil er mit dieser künstlerischen Sprache alle Klischees über den Haufen wirft, habe man sein Werk eben in dieser Ausstellung auch zeigen wollen. Sam Badawi.
Er ist kein formalistischer Künstler. Li Ufan arbeitet mit dem Raum, mit dem Dialog von Objekten und mit dem Betrachter. Bewege ich mich durch diese Räume, werde ich sofort Teil seiner Installation und erst dadurch vervollständigt sich sein Werk. Das ist der Grund, weshalb wir ihn hier ausstellen wollten, um den Blick auf die minimalistische Kunst, die wir aus den USA und Westeuropa kennen, zu erweitern. Wie wurde diese formalistische Kunst in anderen Kulturen adaptiert, um nicht immer nur dieselbe westliche Geschichte zu wiederholen?
Sam Badawi war das, der Direktor des Hamburger Bahnhofs, der die Ausstellung jetzt auch kuratiert hat. Carsten Probst, Sie haben ja schon so ein bisschen skizziert, was da so für optische Eindrücke auf Sie zugekommen sind. Gibt es denn auch in dieser Ausstellung ein Werk oder sogar eine Werkgruppe, wo man sagen kann, das ist jetzt ganz zentral, um diesen ja doch recht widersprüchlichen Künstler zu verstehen?
Also ich persönlich empfinde sein früheres Werk, das so seit Ende der 60er Jahre bis in die 80er Jahre entstanden ist, immer noch am stärksten, muss ich sagen. Es gibt 2, 3 Räume im ersten Teil dieser Ausstellung, die für mich auch das Zentrum seines Werkes abbilden. Großformatige, abstrakte Malereien mit ja so Verläufen, kann man sagen, von bewegten und seriell sehr streng geordneten Pinselstrichen, alles auf hellem Grund kombiniert, dann mit Installationen im Raum, die teilweise so das sehr leicht fluffige von Textilien mit so Drahtgeflecht verbinden, zum Beispiel mit sehr starren Strukturen. Und dabei habe ich wirklich etwas gelernt. Sam Badawi erklärt mir dabei die besondere Bedeutung von Abstraktion, und zwar Abstraktion für die koreanischen Maler während der Militärregierung nach dem Koreakrieg. Und diese Definition ist so ganz anders als das, was wir vielleicht aus der ursprünglichen westlichen Tradition kennen. Sam Badawi noch einmal.
In dieser Zeit wandten sich viele Künstlerinnen und Künstler der Abstraktion zu, weil sie ihnen die Möglichkeit zu bieten schien, nicht in die politische Propagandakunst hineingezogen zu werden. Die politische Propaganda bediente sich der gegenständlichen Darstellung. Zum Beispiel konnte das gemalte Porträt einer stehenden Frau politisch interpretiert werden als symbolische Darstellung der Nation. Auch wenn die abstrakten Arbeiten also unschuldig aussehen, sie sind doch ein politisches Statement, sich eben der Propaganda zu verweigern.
Ja, also Abstraktion als Mittel des inneren politischen Widerstandes, vielleicht entfernt vergleichbar mit der Situation abstrakter KünstlerInnen in der Sowjetunion oder in der DDR, aber dann auch wieder gar nicht, weil sich eben diese Abstraktion dezidiert gegen die westliche Moderne auch wandte, die in Japan gefeiert wurde. Aber wenn man eben diese Räume gesehen hat, dann versteht man, weshalb sich Liu Fan immer dagegen wehrt, irgendwie mit Zen-Tradition in Verbindung gebracht zu werden. Ich habe so eine Wut, sagt er immer, und diese Wut will ich ausdrücken, eben in der Konfrontation der verschiedenen Formen in meinem Werk.
Jetzt soll ja ein Highlight der Ausstellung sein, dass mittendrin plötzlich ein berühmtes Gemälde von Rembrandt zu finden ist, und zwar das Selbstbildnis mit Samtbarett von 1634. Es wurde extra ausgeliehen aus der Gemäldegalerie Berlin. Was hat es denn damit, also mit diesem alten Meister inmitten von so ostasiatischem Minimalismus auf sich?
Ja, also schon die Installation, in die dieser Rembrandt hier eingebettet ist, ist völlig strange. Sie betreten einen länglichen Raum, so einen klassischen White Cube mit weißem Oberlicht, und sie laufen dabei dann über dicht gestreute weiße Kieselsteine, also auch schon wieder dieses Zen-Garten-Klischee. In der Mitte des Raumes verläuft auf dem Boden ein mehrere Meter langer Spiegel, auf dem dicke Felsbrocken ruhen und der direkt bis vor das Selbstbildnis Rembrandts verläuft, sodass es sich darin auch über Kopf spiegelt. Das ist schon ziemlich befremdlich, aber in der Logik von Liu Fans Kunst eben auch konsequent eine Konfrontation der Gegensätze. Dieses Selbstbildnis fasziniert ihn, weil es so wirkt, als hebe der Maler, also Rembrandt, beim Malen plötzlich den Kopf und blicke aus dem Bild heraus, so als unterbreche er seine Tätigkeit. Und genau das interessiert Liu Fan, diese Unterbrechung des gewohnten Blickes. Einen Raum wie den, auf den der Rembrandt da auch blickt, den hat er sicherlich bestimmt auch noch nicht gesehen.
Ist das denn so, dass man denkt, Liu Fan ist jetzt selbst kurz davor, ein alter Meister zu werden, oder hat ihnen diese doch sehr spezielle politische Kunst heute noch was zu sagen?
Also darüber habe ich auch lange nachgedacht nach dieser Ausstellung. Und ich bin dahin gekommen, dass wir in den letzten Tagen, Wochen, Monaten ja angesichts der gesammelten Weltkrisen immer von Dialog und Spaltung sprechen. Und auf den ersten Blick wirkt diese ganze Ausstellung für so ein, man kann vielleicht spöttisch sagen, wellnessverwöhntes westliches Publikum sicherlich so klangschalenharmonisch, self-awareness-mäßig. Sobald sie sich aber wirklich darauf einlassen, spüren sie diese massiven Gegensätze, dass nichts zusammenpasst, das Chaos der Beziehung, das Liu Fan hier entfacht. Also hier wird gar nichts geheilt, und das entspricht eigentlich auf, finde ich, fast beängstigende Weise dieser Unruhe, die heute viele Menschen als Weltzustand empfinden. Und vielleicht war Liu Fans Werk aus diesem Grund nie so aktuell wie vielleicht gerade jetzt.
Carsten Probst über den südkoreanischen Künstler Liu Fan, dem der Hamburger Bahnhof Berlin jetzt eine große Retrospektive widmet. Zu sehen ist sie bis zum 28. April. Kritik und Empörung, daran dürfte sich Alice Schwarzer längst gewöhnt haben. Die Feministin und Gründerin der Emma hat sich ja in ihrem bewegten Leben immer wieder gern meinungsfreudig aus dem Fenster gelehnt und entsprechende Reaktionen hervorgerufen. Aber diesmal ist sie selbst empört, nachdem 33 Autorinnen und Autoren in einem offenen Brief den Leipziger Bücherherbst aufgefordert haben, eine Veranstaltung mit ihr abzusagen. Warum und wie er jetzt war, der Ausverkauf auf der Abend in der Leipziger Stadtbibliothek. Das hat sich Alexander Moritz für uns angeschaut.
Der Andrang ist groß im Foyer der Stadtbibliothek in Leipzig. Zwei Drittel Frauen, wenige unter 40, viele deutlich älter. Die Lesung mit Alice Schwarzer längst ausverkauft.
Ich finde es eine fantastische Frau, die viel erreicht hat in den letzten Jahren, und ich möchte sie einfach mal live erleben. Für mich persönlich auch schon ein bisschen ein Vorbild, muss ich sagen.
Ich kenne die quasi mein Leben lang, auch wenn ich Ossi war, und ich finde das eine ganz tolle Frau, die auch viel für die Frauen getan hat.
Es ist eine interessante Person, mit der ich in vielen nicht übereinstimme, aber ich möchte einfach ihre Meinung hören, und es ist auch wichtig, sich mit anderen Positionen sich das anzuhören. Es ist ganz fatal, wenn solche Leute ausgeschlossen werden.
Im Vorfeld hatten rund 30 SchriftstellerInnen in einem offenen Brief die Einladung Schwarzers kritisiert, darunter Hengame Jakobi Farah und der transsexuelle Schriftsteller Linus Giese. Sie werfen Schwarzer vor, einige ihrer Aussagen seien transfeindlich und rassistisch. Sie würde bewusst gegen marginalisierte Gruppen hetzen. Die Veranstaltung solle abgesagt werden. Zwei Literaturmagazine haben ihre Kooperation mit dem Festival beendet. Jörn Dege, Geschäftsführer des Deutschen Literaturinstituts in Leipzig, hat sich für dieses Jahr aus dem Organisationsteam zurückgezogen. Die verbleibenden beiden Organisatoren des Leipziger Literaturherbst weisen dagegen auf die Vielfalt in ihrem Programm hin und halten an Schwarzer fest. Mitorganisator Nils Kahlefendt.
Ich glaube, dass die Person so polarisierend und manchmal auch provokant sie ist, durchaus interessant ist. Ich war natürlich ein bisschen überrascht über die Massivität der Kritik und das hat mich schon auch ein bisschen traurig gemacht, weil mit Diskursausschlüssen kommen wir, glaube ich, nicht weiter.
Doch beim offenen Brief bleibt es an diesem Abend nicht. Vor Beginn der Lesung drängen etwa 25 überwiegend junge Menschen in den Saal, besetzen demonstrativ die Bühne. Mit Plakaten fordern sie Rechte für transsexuelle Kinder und werfen Schwarzer vor, eine TERF zu sein, also aus feministischer Perspektive Transfrauen nicht anzuerkennen. Sie sollten mit ihrer Kritik Recht behalten. Aus dem Schwarzer Publikum kommt ihnen dagegen laute Ablehnung entgegen. Nach 20 Minuten räumt die Protestgruppe die Bühne, freiwillig und friedlich. Schwarzers Verleger Helge Meichow ist sich dennoch nicht zu schade, seine Autorin angesichts der Kritik mit Salman Rushdie zu vergleichen, der einen islamistischen Mordversuch überlebt hat. Eine Frau im Publikum ist da gelassener.
Ach na ja, jeder kann seine Meinung sagen, aber hier, ich schätze, die jungen Leute, die wissen gar nicht richtig, wer alles Schwarzer ist. Sie wollen protestieren und... Naja.
Dann geht es, worum es eigentlich gehen soll. Die 80-jährige Alice Schwarzer stellt ihre Autobiografie vor. 736 Seiten dick, die dritte Überarbeitung schon. Geboren wurde Schwarzer im Kriegsjahr 1942 als uneheliches Kind in Wuppertal.
Kein Kind für den Führer, sondern ein Kind der Schande.
Ihre Großeltern nennt sie Mama und Papa. Zu ihrer jungen Mutter habe sie ein eher freundschaftliches Verhältnis gehabt. Schwarzer wird Journalistin, zieht nach Paris, studiert trotz fehlendem Abitur an der Sorbonne. Bei einem Interview mit Jean-Paul Sartre begegnet sie Simone de Beauvoir, Idol und Vorkämpferin der Frauenrechtsbewegung.
Er war noch richtig was los.
In der westdeutschen Presse wird Schwarzer beschimpft und kämpft dennoch unbeirrt für Gleichstellung, prangert sexuelle Gewalt an und veröffentlicht ihre legendäre Titelgeschichte im Stern.
374 Frauen, darunter einige Schauspielerinnen, Romy Schneider und so weiter, sagten, ich habe abgetrieben und ich fordere das Recht für jede Frau dazu. Na, da war was los. Die Blase war geplatzt, die Frauen fingen an zu reden und hörten nicht mehr auf.
Es ist ein anregender, unterhaltsamer Abend, größtenteils, bis Schwarzer auf das Thema Transsexualität angesprochen wird.
Nun haben wir aktuell eine Entwicklung, in der Trans sozusagen angesagt ist.
Tatsächlich haben Trans-Jugendliche vor allem ein erhöhtes Suizidrisiko. Als Schwarzer gefragt wird, was sie einer Mutter raten würde, deren Tochter sich im Teenageralter als transsexuell outet, antwortet sie, indem sie die Existenz von Transsexuellen quasi negiert.
All das, warum sie ein Junge werden will, das können ja nur die größeren Freiheiten sein, die ein Junge hat und die Demütigung oder Zurücksetzung, die ein Mensch im Frauenkörper hat. Und vielleicht ihr dann auch die ganz bittere Wahrheit sagen, dass sie biologisch immer eine Frau bleiben wird. Also diese Operationen und Hormongaben sind Maskeraden.
Der Bundestagsabgeordneten Tessa Ganserer spricht Schwarzer indirekt ihr Frausein ab. Aus feministischer Perspektive zwar, aber doch in eher verletzender Weise. Gerne hätte sie mit ihren Kritikern gesprochen, behauptet Schwarzer, nur um ihnen im gleichen Atemzug jegliche Kompetenz abzusprechen.
Rassistisch und frauenfeindlich, ich meine, da kann ich nichts mit anfangen. Und ich muss davon ausgehen, dass es leider in der Tat Menschen sind, die noch nie eine einzige Zeile von mir gelesen haben. Sonst könnten sie das nicht sagen.
Es bleibt das Gefühl eines ambivalenten Abends. Dass Alice Schwarzer auf viele Erfolge im Kampf für die Gleichberechtigung zurückblickt, macht sie in keiner Weise kompetent beim Thema Transsexualität. Leipzig ist eine politische Stadt, in der kontroversen Äußerungen widersprochen wird, aber friedlich. Für das Literaturfestival ist der Abend kein Weltuntergang und doch ein Vorgang, aus dem sich Lehren ziehen lassen für das nächste Mal. Das soll es geben, wünscht sich Organisator Nils Kahlefendt.
ich denke, man wird, wenn da ein bisschen Wasser die Pleiße runtergeflossen ist, sich auch wieder zusammensetzen und hoffentlich wieder vertrauensvoll weiterarbeiten können.
Alexander Moritz war bei der umstrittenen Lesung von Alice Schwarzer, die im Leipziger Bücherherbst mit ihrem Buch Mein Leben zu Gast war. Und was die Feuilletons von morgen beschäftigt, das weiß Tobias Wenzel.
Haben Sie das Mitgefühl verlernt? Fragt Peter Neumann in der Zeit, anlässlich der Reaktionen einiger auf den Angriff der Hamas-Terroristen auf Israel. Statt sich die Augen zu reiben, versuchen Aktivisten und Intellektuelle, den Wahnsinn des Terrors mildernd in ihre Diskursbahnen zu lenken. Neumann nennt als Beispiele Greta Thunbergs Solidaritätsbekundung für die Menschen in Gaza, ohne die ermordeten und entführten Israelis erwähnt zu haben, und die Rede des Philosophen Slavoj Žižek auf der Frankfurter Buchmesse. Žižek verurteilte den Terror der Hamas und schaffte es dennoch, 20 Minuten nicht über israelisches Leid zu reden, nicht über das Trauma in den Familien, sondern über die Palästinenser. Nun ist zwar aus dem Lager derer, die das palästinensische Leid in den Vordergrund stellen, immer wieder beteuert worden, man wolle nichts relativieren, man wolle nur kontextualisieren. Aber es macht einen Unterschied, ob man den Terror beim Namen nennt oder über irgendwelche Gewalt nur so im Allgemeinen redet, schreibt Peter Neumann weiter in der Zeit. Das Böse der Hamas hat keinen Kontext, weil es nicht mehr nach Gewalt fragt, sondern einfach nur mordet und schlachtet. Opfer würden zu Tätern gemacht und Täter zu Opfern. Auch in den USA, etwa an den dortigen Universitäten. Es gibt tausende Studenten in den USA, die an diesen Pro-Hamas-Demos teilnehmen, erzählt Shai Davidai, Professor für Management an der Columbia Business School, im Interview mit der Neuen Zürcher Zeitung. Ich denke, die meisten Studenten wollen das Richtige tun. Sie wollen dem palästinensischen Volk helfen und sie haben Recht damit. Aber sie verstehen nicht, dass die Hamas nicht das Gleiche ist wie Palästina. Der israelische Historiker Yuval Noach Harari versteht das dagegen nur allzu gut. Es bestehe die Gefahr, schreibt er in der Süddeutschen Zeitung, dass die Hamas den Krieg politisch gewinne, nämlich ihr Ziel erreiche, dauerhaften Frieden zu verhindern. Selbst wenn es Israel gelingen sollte, die Hamas zu entwaffnen, ist das nur ein militärischer Erfolg und kein politischer Plan, schreibt Harari und fragt, hat Israel auf lange Sicht einen Plan, um einen umfassenden Frieden mit den Palästinensern zu erreichen und seine Beziehungen zur arabischen Welt zu normalisieren? Das Feuilleton der Welt fragt den israelischen Comedian Shachak Shapira, gibt es etwas, das ihnen Hoffnung macht? Nein, lautet seine Antwort ganz ohne Komik. Die gab es an anderer Stelle im Feuilleton. Wenn es so einfach wäre wie im neuen Asterix-Band Die weiße Iris, dann könnte man wenigstens vorübergehend gewaltlos Konflikte lösen. Ein opportunistischer Medikus haucht den Römern und Galliern Achtsamkeit ein, wie Elena Witzek in der Frankfurter Allgemeinen berichtet. »Wieder ein Fremder, das ist eine Invasion«, klagt ein Dorfbewohner noch, während die anderen schon eine Mischung aus Ratgeber- und Yoga-Selbstermächtigungssprache verinnerlicht haben. »Kanalisiere deine Emotionen, verwandle sie in konstruktive Kraft.« Wildschweine könnten nun ihr Leben genießen, denn Gelage fänden erst einmal nur noch fleischlos statt. Fleisch- und Wurstprodukte werden oft fälschlich als regional vermarktet, schreibt Hans Zippert in seiner Kolumne für Die Welt noch wahrheitsgemäß, um dann mal wieder seiner satirischen Fantasie freien Lauf zu lassen. Eigentlich ist alles regional, weil es in irgendeiner Region der Welt hergestellt wurde, schreibt Zippert. Solange Fleischmasse irgendwo in unserem Sonnensystem in irgendeinen Darm gepresst wurde, ist die Bratwurst regional. Vielleicht könnte man sich darauf einigen, dass das Produkt irgendwann mal mit dem Regionalexpress transportiert werden muss.
Tobias Wenzel war das mit dem Blick in die Feuilletons und eine gute Nacht wünscht Ihnen Andrea Gerg.